der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspähen aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Habt ihr einen Schreck bekommen bei diesem Text? Da geht Jesus ganz schön zur Sache mit der Gemeinde in Laodicea. Aber es nimmt ein gutes Ende, keine Angst. Also erstmal wage ich einen persönlichen starken Einstieg. Als ich die Bilder hier gesehen habe von den Fadis und die Koten, die da verwandt wurden bei dem großen Zelt, und die ganzen Kluften und die Halstücher und die Knoten, da wurde ich ganz stark an meine Kindheit erinnert. Mit 9 Jahren bin ich auch zu den Fadis gegangen. Damals hießen die jungen Mann. Das war eine Entwicklung in Niedersachsen vor allen Dingen und in Westfalen. In den Baptistengemeinden oder evangelisch-freikirchlichen Gemeinden so etwas wie Pfadfinderarbeit aufzubauen. Das ging einige Jahre gut, aber der Druck der älteren Generation, vor allem der Männer, deren Gedanken noch stark in der Vergangenheit hingen blieben an die Hitlerzeit, haben dem Ganzen nicht so zustimmen können. Da haben wir ja auch Messer getragen und kurze Hosen. Damals gab es dann schon noch diese diese Korthosen, diese schwarzen von der Hitlerjugend übergebliebene Reste. Und das Ganze sah natürlich noch so wie das, was man in der Vergangenheit erlebt hatte, aus. Und doch war das meine Zeit, in der ich meine stärkste Entwicklung genommen habe. Bis zum etwa 25. Lebensjahr war ich dabei. Natürlich, wie das so ist, alle Stufen erreicht, die da auch vorgeschrieben sind. Es war eine Zeit, die mich ganz stark geprägt hat. Da habe ich Gitarre spielen gelernt und Balalaika spielen gelernt und russische Lieder gelernt und wieder vergessen und in allen möglichen Ländern gewesen. Bin quer durch Frankreich getrennt, alleine und durch Norwegen war, in Norwegen war ich auch, übrigens in Oslo auch allein und Schweden und immer übernachtet bei den Baptistengemeinden. Meistens beim Pastor, da ich angeklopft habe und gefragt, ob ich übernachten könnte. Das war eine wunderbare Zeit, die ich gerne zurückdenke. Und wenn das hier so hautnah jetzt authentisch quasi zu mir auch passt, dann berührt dann das ganz besonders. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch mehr erzähle. Aber meine Traude passt auf. Ja. Was hat jetzt diese, und das war ja auch schon vorher zu Hause, habe ich überlegt, wo steige ich am besten ein in so einen Text, der eigentlich dazu dient, wie bei dieser Gemeinde Laodicea, richtig einen auf den Deckel zu geben, was da in der Gemeinde los ist. Wie steige ich am besten ein? Ich mache wieder einen kleinen Schwenk. Ich war 9 Jahre alt, als ich zum ersten Mal bei den Fadis war, und als ich 13 war, sind wir nach Clausthal-Zellerfeld geradelt. Ich komme ja aus der Gegend, ja, Salzgitter. Und dort gab es ein großes Fadi-Lager, ne, mit unseren alten Fahrrädern, die es damals so gab. Und dann An einem Abend, das war aber der letzte Abend, ein Riesenlagerfeuer, 100 Jungs standen da herum, ein Jugendpastor hielt eine Predigt und dann hieß es, dann sangen wir das Lied, heiß oder kalt, ja oder nein, Sieger sollen bei Christus sein. Ich weiß nicht, ob das Lied so bekannt ist. Jedenfalls, das hat mich wie ein Schlag getroffen. Und ich habe in dem Augenblick gesagt, ja, das ist es. Das ist es genau. Heiß oder kalt, ja oder nein. Dazwischen gibt's eigentlich wenig oder gar nichts. Entweder du bist ganz für eine Sache oder lässt es ganz sein. Sei ganz mein oder lass es ganz sein. Und der Aufruf zu Christus dann, ganze Sache mit ihm zu machen, hat mich an dem Abend so berührt, dass ich mich entschieden habe, ja, mit 13 Jahren, ich möchte ganze Sache mit Jesus machen. Mit 14 ließ ich mich dann taufen und das habe ich nie bereut, diese Zeit. Also, und darum habe ich diesen Predigttext genannt, heiß oder kalt. Heiß oder kalt, ja oder nein. Entweder Fisch oder Fleisch. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo ja so vieles vermischt wird, durcheinandergebracht und auf alle möglichen Werte gesetzt wird, die es zu erreichen gilt. Und wenn man die hat, dann ist man was. Wir leben so in einer Kulti-Multi-Welt. Und diese Welt nimmt auch Einfluss in unsere Gemeinden. Selbstverständlich. Kann ja nicht anders sein. Wir sind ja ein Teil unserer Gesellschaft. Und das vergleiche ich so ein bisschen mit der Situation in Laodicea. Die Laodicea haben Schreckliches erlebt. Im Jahre 40 nach Christus hat ein riesiges Erdbeben, nein, 16 nach Christus, entschuldige, hat ein riesiges Erdbeben die drei Städte Laodicea, Kolosse und Hierapolis total zerstört. Kolosse, siehe Kolosserbrief, hat sich nicht mehr erholen können. Von der Stadt war später keine Rede. Hierapolis ging es ebenso. Aber in Laodicea ging es aufwärts. Die Bürger waren fleißig, haben nach vorne geschaut, haben sich engagiert in ihrer Stadt. Sie haben es also nach kurzer Zeit dazu gebracht, dass Laodicea wieder in der ganzen Welt bekannt war. Und zwar bekannt durch ihre Erfindungsgabe, durch ihren Mut, ihren Einsatz. Sie haben die Stadt aufgebaut. Es gab Fabriken in der Stadt, die sich mit der Entwicklung verschiedener Dinge beschäftigt haben. So zum Beispiel Pharmazie war ein ausgesprochenes Element der Laodicea. Sie haben Augensalbe entwickelt. Ich habe auch eine mitgebracht. Die hat mir der Arzt vor ein paar Wochen verschrieben. Ich hatte eine Operation am linken Auge, eine sogenannte Königsoperation, hat der Arzt mir gesagt. Das heißt, am hinteren Auge eine OP an der Makula. Und ich war eine Woche im Krankenhaus und ich sehe jetzt noch 30-40% mit diesem Auge. Aber die Augensalbe hat er mir mitgegeben. Die muss ich also gebrauchen. Und Augensalbe kommt in unserem Text noch vor, also erinnert euch. Also, eine Stadt, in der es aufwärts ging. Man könnte sagen, die Laodicea waren die Schwaben Kleinasiens. Und dieser Werbespruch, wir können alles, außer Hochdeutsch, der hat ja den ersten Platz gemacht in der Länderwerbung ihrer Slogans. Wir können alles, außer Hochdeutsch. Und haben das die nicht dort gesagt, aber die haben gesagt, wir können alles. Und Jesus geht ja auch am Anfang darauf ein. Er sagt, ihr sagt, wir bedürfen nichts. Das heißt doch so viel, wir haben alles. Wir bedürfen nichts. Sie haben sich, wenn man so will, an die Gepflogenheiten ihrer Stadt angepasst. Sie waren gute Bürger, haben ein angesehenes Gemeindeleben gehabt, angesehen als Gemeinde in der Stadt. Wir haben alles, wir brauchen nichts. Die Gemeinde war geprägt vom Lebensgefühl der Stadt. Und da in dieser Stadt spielten verschiedene Dinge eine wichtige Rolle. Gold. Die Stadt war bekannt für ihre Banken. Es waren die größten Banken in Kleinasien, im ganzen Römischen Reich, wenn man so will. Denn schon Cicero, ich habe es irgendwo, einen Moment, ja hier. Also Cicero hat schon 43 vor Christus diese Stadt gerühmt wegen ihrer Banken, der römische Schriftsteller. Also da gab es schon Banken, jetzt waren die noch reicher geworden. Und Tacitus, 155 bis 118 nach Christus, rühmte ihren Reichtum in dieser Stadt. Also Banken gab es. Geld spielte dort eine große Rolle. Und darum geht auch Jesus ein mit dem Stichwort Gold. Ihr sagt, wir haben Gold. Gold war damals das Mittel, das für wertvoll und beständig galt. Jesus geht auch auf dieses Thema ein, Gold. Und doch sagt er, ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Nun eine kleine Anmerkung hier zum Text. Es ist bedauerlich, dass alle deutschen Übersetzungen, auch die neue Luther-Übersetzung und auch die gute Genfer-Übersetzung, hier das Wort warm benutzen. Also kalt und warm. In Wirklichkeit steht im Griechischen das Wort heiß, siedend heiß. So, als wenn ihr den Kochtopf richtig kocht zum Kochen bringt und da sprudelt das Wasser, ihr Schwestern, dann ist das gemeint. Siedend heiß. Und das kochende Wasser hat ja die Fähigkeit, Energie aufzuspeichern. Wenn es anfängt zu sprudeln, dann ist schon etwas über 100 Grad. Aber diese 100 Grad, die bleiben noch eine Zeit lang erhalten, weil da Energie gespeichert ist. Kochend heiß, das ist eigentlich der Text, der hier ausgesagt wird. Weder kalt, entweder seid ihr kalt oder siedend heiß. Und dann, ich will dich ausspeien aus meinem Munde. Noch eine Texterklärung, wir kommen nicht drum rum. Hier steht nicht nur ausspucken, sondern hier steht im Grunde herausgewürgt. Oder man könnte auch sagen, auskotzen, entschuldigt. Das steht hier. Wer, den will ich aus meinem Mund herauswürgen. Wer so ist, entweder kochend heiß oder kalt. Und es ist erstaunlich, dass Jesus hier sogar dem, der kalt ist, fast den Vorzug gibt vor einem, der lauwarm ist. Entweder bist du wirklich eiskalt oder du kochst über vor Hitze, bist glühend heiß. Aber dazwischen gibt es nichts. Das ist ein ernstes Wort. Zum Nachdenken, das mir damals als Lebensmotto so vor Augen stand, heiß oder kalt. Und was ich heiß machen kann, das will ich heiß machen. Das will ich heiß genießen, das muss kochend heiß sein. Da stehe ich dazu, da bin ich dabei, da bin ich dahinter. Das war ich damals. Und zeitweilig bin ich es immer noch. Aber dazwischen gibt es auch Zeiten in meinem Leben, die eiskalt waren. Und ich denke, da geht es euch genauso. Das verbindet uns. Wir sind nicht immer voll Geistes. Wir sind nicht immer heiß und brennend für Jesus. Es gibt auch Zeiten, da sind wir kalt. Vielleicht sogar, da haben wir gar nichts mehr in uns. Da ist alles leer. Da sind wir weder noch. Zu dem Ausspeien, wie es Jesus hier sagt, gibt es natürlich einen Anlass. Bei Gold gab es einen Anlass, die Banken. Bei Augensalbe gibt es einen Anlass, da kommen wir noch drauf. Und beim Ausspeien auch. Die Leute wussten ganz genau, wovon Jesus spricht in diesem Brief. Nämlich etwa 16 Kilometer entfernt von Laodicea gab es heiße Thermen mit einem heilenden Wasser. Und dieses heiße Wasser, das schoss über Etappen herab, Kalk-Etappen, bis in die Stadt. Natürlich verlor dieses heiße thermische Wasser seine Kräfte und auch die Temperatur, sodass es in Laodicea warm und fast nicht mehr genießbar ankam. Und wer da dann schöpfte in Laodicea so einen Becher voll von diesem Wasser, der konnte es nur noch ausspucken. Es hatte keine heilende Wirkung mehr, es war auch nicht mehr heiß und richtig genießbar, sondern es war lau. Und wer es kostete, der spuckte es unweigerlich aus. Also die Laodicea haben wahrscheinlich den Glauben, ihren Glauben und in der Gemeinde das Leben so verstanden als ein Sahnehäubchen oben auf dem gesicherten Bürgertum. So könnte man böswillig die Gemeinde charakterisieren. Noch so etwas Religion obendrauf auf mein Bürgertum, auf mein Dasein in der Stadt. Sie konnten rein äußerlich vieles leisten, aber ihre Augen blieben leer, keine Freude, und die Seele hungerte nach Nahrung. Und darum redet Jesus in diesem Brief, den er an diese Gemeinde durch den Apostel Johannes, der auf der Strafgefangeneninsel festsaß, zu ihnen mit solch einem harten Wort. Weder kalt noch heiß. Und diesen Spiegel will mir und uns allen das Gotteswort vor Augen halten. Siedend heiß ist doch jemand, der von Jesus entzündet ist, der angesteckt ist. Einer, der sagt, mit dem Mann versuche ich es mal. Mit diesem Mann, der da am Kreuz gestorben ist, versuche ich es mal, wie wir mit allen anderen Sachen versuchen. Ich habe hier diese Woche ein neues Laptop bekommen. Mein Sohn meinte, mein anderes sei so voller Viren, das kannst du nur noch auf den Sperrmüll bringen. Und auch dann haben sie mir mein Handy geklaut vor einiger Zeit, also ein neues Handy. Jetzt komme ich mir auch so vor, wie beim Handy zumindest, wie die Leute auf der Straße, ne? die Rad fahren. Ich habe neulich gesehen, einen, der fuhr auf dem Radweg und hat die ganze Zeit das Ding benutzt und immer probiert. Und wer kennt, unsere jungen Leute kennen das ja. Ich bin da also noch, ich kann immer nur noch tippen und meinen Sohn fragen, wie das wirklich geht. Viele leben so, die tippen so durch ihr ganzes Leben durch. Die haben gar keine Vorstellung, was Leben sein kann. Und wie man es gestalten kann und was das bringt, das Leben. Wie schön es sein kann. Auch wie man mit Versagen fertig wird, wie man mit den Zeiten der Kälte fertig wird, wie man das unter die Füße kriegt. Die tippen einfach drauf los und sind nie zufrieden. Wie viel ist uns der Glaube wert? Das ist doch die Frage. Und die erste Frage ist, gibt es einen goldenen Mittelweg? Ich meine nein. Also wer echt leben will, der muss sich entscheiden. Entweder heiß oder kalt. Und das klingt jetzt alles so, und weil ich da gesagt habe, als ich mich damals entschieden habe, da habe ich gesagt, ich möchte brennen für Jesus. dass das immer so angehalten hat. Nein, ich habe ja gesagt, es hat nicht immer angehalten. Es gab auch ganz tiefe Zeiten in meinem Leben. Und das ist doch die Chance für uns alle, auch unsere eigenen tiefen, kalten Wegstrecken unter dieses Kreuz zu bringen, an dem der Sohn Gottes für unser Leben gestorben ist. Auch als Theologe verstehe ich das überhaupt nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass keiner von uns das richtig begreift, was da passiert ist. Wer also darauf wartet, über ein logisches Argument, das er finden könnte, warum das passiert ist am Kreuz, den muss ich wahrscheinlich auch enttäuschen. Das ist meine Meinung. Es gibt für unseren Verstand das können wir nicht verstehen, was da passiert ist. Ich kann nur sagen, dass Gott selbst in seiner Liebe in der Person Jesu Christi sich in unsere Welt hineinbegeben hat, damit er uns so nahe ist, dass wir seine Liebe spüren, die sogar so weit geht, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Weil das können wir verstehen, wenn das einer tut. Für seine Freunde zu sterben, das ist schon was Außergewöhnliches. Aber alles andere, warum das ist und wie das passiert, das können wir mit unserer Logik fast nicht durchdringen. Darum bleibt uns nichts anderes übrig, liebe Freunde, entweder heiß oder kalt. Entweder wir probieren das aus, ob das stimmt, oder wir lassen es sein, heiß oder kalt. Ich habe mich auch damals mit allen möglichen Philosophien beschäftigt, als junger Mann. Ich habe alle möglichen ostindischen Religionen, ich habe Zen-Buddhismus auch mal gelesen und ich habe alles Mögliche versucht, um zu sagen, bin ich auf dem richtigen Weg? Es ist alles andere nicht das wert, was Jesus uns anbietet. Wie viel ist uns der Glaube wert, habe ich gefragt. Gibt es einen goldenen Mittelweg? Können wir als Christen auf zwei Schultern Wasser tragen? Sollen wir mit den Wölfen heulen? Heiß oder kalt? Und das bedeutet doch, dass ich immer wieder neu diese Entscheidung treffen darf. Immer wieder neu. Sonst wäre das ja grausam. Wenn ich nur einmal in meinem Leben solch eine Entscheidung getroffen hätte für Jesus und die dann gebrochen habe und dann nie wieder die Chance hätte, das noch zu wiederholen, das wäre doch von Gott so grausam. Nein, aber weil er uns liebt, haben wir immer wieder die Chance, jeden Tag neu, ja ich würde sagen, 24 Stunden am Tag haben wir wieder neu die Chance, uns für ihn zu entscheiden, dass wir für ihn brennen wollen. Wir haben das. Er hat es uns zugesagt. Und darum ist das die große Möglichkeit für uns, die große Chance. Und jetzt kommt der zweite Teil dieses Textes. Nämlich, da tritt Jesus uns entgegen wie ein Händler auf dem Basar. So müssen wir uns vorstellen, ja. So Händler am Basar, irgendwo in der Türkei oder und auf arabischen Staaten, die stehen ja auf der Straße und sagen, kommen Sie rein. Hier kriegen Tässchen Tee schon, nicht? Bei den Türken. Schon, die warten schon und betteln, kommen Sie rein und zeigen uns die Ware und bieten sie an. So tritt Jesus hier auf, wie ein Händler. Kauft Gold bei mir. Kauft weiße Kleider, lasst euch anziehen. Und Augensalbe, vergesst nicht. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Meine Uhr ist nicht stehen geblieben. Also ich habe noch Zeit. In der antiken Welt war Gold der Inbegriff der Beständigkeit. Das Symbol für unzerstörbares Leben. Aber bis es zu dem reinen Gold kam, musste das Gold geläutert werden. Den Ausdruck geläutert kriegen wir ja auch, den kennen wir, ne? Bist du auch schon mal geläutert worden beim Führerschein machen? Haben die dich geläutert? Ja. Nicht? Oder irgendwo in der Firma wird man ganz schön manchmal geläutert. Ne? Müssen wir ganz kleine Brötchen backen. Ja, wir kennen den Ausdruck. Geläutert heißt also, da passiert was mit uns, wenn wir geläutert werden. Da gehen uns die Augen auf manchmal. Ne? Da, beim Gold wurde so lange Gold erhitzt, bis alles draußen war an Schlacken, an Unreinheit, bis das pure Gold übrig blieb. Ein paar Jahre habe ich als Pastor in Wetzlar verbracht. Und in Wetzlar gibt's ja wird ja die Leica hergestellt. Also diese Kamera, die also einmal Leica sind ja schon immer die weltbesten Kameras mit gewesen, zumindest in den letzten Jahren. Und ich durfte mal so eine Werksführung mitmachen, hat mich ganz stark interessiert, was da so passiert. Und die ganze Technik war schon überwältigend, bis so eine Kamera fertig ist. Aber dann machte der mich Führende eine Pause und sagt, jetzt gehen wir in unser Allerheiligstes. Aber ich dachte, was kommt jetzt? Das Allerheiligste. Hatte den Ausdruck extra so genommen. Jetzt gehen wir in unser Allerheiligstes. Das Allerheiligste war ein Raum wie ein Labor. Und in Mitte von diesem Raum, relativ groß, stand ein Tiegel, also ein großes Gefäß. Und über dem Tiegel war ein Arm angebracht mit einem Rührgerät in den Tiegel rein. Und in dem Tiegel befand sich flüssiges Glas. Und nun, das Ganze, hat er mir erklärt, geht also stundenlang, eine ganze Schicht oder zwei Schichten, das wird immer wieder beobachtet, wo dieser Rührer, dieser automatische Rührer in diesem großen, so ein Durchmesser-Tiegel, da immer rumrührt, immer rumrührt. Jetzt habe ich begriffen, was es bedeutet, etwas zu bekommen, was lupenrein ist. Warum ist denn Leitz so weltberühmt geworden? Weil sie lupenreine Optik hatten. Da war in der Blende war nichts drin, kein Staubkörnchen drin. Und deshalb war eigentlich die Linse, die Herstellung der Linse, das Wichtigste von der ganzen Kamera. Da habe ich damals schon gedacht, also ich wurde ja auch schon geläutert. Eine ganze Menge, sage ich euch, in meinem Leben. Ich frage mich, hat das überhaupt einen Sinn gehabt, dass Gott in meinem Leben so rumgerührt hat? Hat das überhaupt einen Sinn, dass uns so auch täglich irgendwelche Sachen passieren, wo wir sagen, oh, da hast du wieder daneben getappt. Das hätte nicht sein müssen. Wie können wir das einordnen, dass in unserem Leben immer wieder, dass wir gar nicht zur Ruhe kommen, dass er immer wieder rumgerührt wird in unserem Leben? Ich kann nur sagen, weil Gott möchte, dass all die Unreinheiten, die Sachen, die da nicht reingehören, dass die alle nach oben steigen, dass die rauskommen. Dass all der Schmutz und all der Dreck und all das, was nicht hineingehört, sage ich mal, rauskommt. Wie bei diesem Glas oder wie beim Gold. Deswegen sagt Jesus in dem Brief, kauft Gold von mir, dass es geläutert ist. Ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Nicht da in euren Banken, sondern mein Gold. Das ist so rein, dass das Beste, was ihr haben könnt. Und übertragen natürlich in unser Leben heißt es, dass wir mit jedem Rühren mehr gewinnen an Klarheit, an Reinheit, an Zuverlässigkeit, an Ehrlichkeit, an Freundlichkeit, an Liebe letztlich. Das geht nicht einfach so, das kriegen wir nicht mitgeschickt so, als Sonderpaket noch. Wenn wir irgendwo was bestellen, gibt es manchmal so eine Sonderbeigabe da irgendwas, was man sowieso wegschmeißen kann anschließend. Nein, sowas ist es nicht. Es ist wirklich etwas, was von Gott kommt. Kauft Gold von mir. Kauft Kleider von mir. Zieht weiße Kleider an. Und das ist ja ein Bild, das müssen wir ein bisschen noch mal übersetzen. Einige haben weiße Kleider an. Ja, hier gibt es ein paar weiße Hemden. Bei dieser Hitze ist es angenehm, aber auch ganze Kleider. Nicht alle haben jetzt weiße Kleider äußerlich gesehen, aber ich hoffe, innerlich sind wir bereit, weiße Kleider zu tragen. Was bedeuten die weißen Kleider? Die Braut hat ein weißes Kleid. Ich fand das herrlich, kann ich euch sagen. Habe ich noch nie gesehen, das Bild will ich mir einprägen. Wie die Braut da mit in der Musikgruppe steht. Wie die Braut mit und bei den Fadis da an der Seite steht. Das ist einmalig. Ihr glaubt gar nicht, was ihr da gesehen habt. Oder behaltet das Bild. Diese Frau, die da mit einem weißen Kleid steht, die steht neben den Alltagskleidern. Was bedeutet das eigentlich? Früher war es so in der Antike, wir müssen immer wieder ein bisschen zurückblicken, um das alles zu verstehen. In der Antike war es so, wenn einer angeklagt war, dann musste er in schwarzen, dunklen Kleidern vorm Richter erscheinen. Und im Falle eines Freispruchs bekam er nach dem Richterspruch ein weißes Gewand um. Und er verließ den Richtersaal mit einem weißen Kleid. Er war gerechtfertigt. Er war ohne Schuld. Er konnte den Gerichtsplatz ohne irgendetwas verlassen. Natürlich hat sich das Symbol fortgesetzt bis in unsere Tage. Brautkleid und viele Dinge als weißes Gewand. Also, das heißt, eure Schuld ist abgetan. Wenn ihr bei mir ein weißes Kleid euch anziehen lasst, dann ist die Schuld gelöscht. Immer wieder. Wir haben von Natur aus keine weiße Weste, kann ich euch sagen. Wir haben keine weißen Westen. Wir werden sie auch nicht bekommen. Mit irgendeinem Ausweichmanöver. Was sind das für Ausweichmanöver? Ich arbeite ja ehrenamtlich jetzt, um meinem Pastor am Ort nicht auf die Nerven zu gehen, mich da einzumischen in seinen Dienst, arbeite ich in der Suchtkrankenhilfe. Und das ist etwas, was kostet schon Kraft, weil ganz neue Medien kommen alle dazu, die süchtig machen. Eine Oma, ich sag's mal hier, vielleicht es ist auch einige Jugendliche und auch Omas unter uns, die vielleicht oder Mütter und Väter. Eine Oma rief mich an und sagte: Können Sie mir sagen, was ich machen soll? Mein Enkelkind sitzt stundenlang, tagelang, nachts vor seinem Laptop und Spielgerät, hat die Schule abgebrochen kurz vorm Abi. Wir wissen nicht mehr, was wir mit ihm machen sollen. Die Eltern sind hilflos, haben keine Möglichkeit. Was könnten wir da tun? Das ist der Alltag. Und viele betrifft das, die wir kennen, vielleicht in anderer Weise, aber das ganze Internet ist eine tolle Sache. Google hast du heute erwähnt, das ist ja toll. Das ist sogar als Wort eingegangen ins Lexikon, ne? Google, obwohl es ja eine Firma ist. Wir googeln, ne? Ein ganz neues deutsches Wort. Aber was Gefahr dahinter steckt, das ahnen wir nur von all den Dingen, die wir in den Nachrichten hören. Also da gibt's Bedrohung und ich denke mal, da haben wir es umso nötiger, dass wir weiße Kleider bekommen. Also weiße Westen haben wir nicht, aber Christus hält uns dieses weiße Kleid bereit. Und das ist eine tolle Sache, auch immer wieder neu. Und ein letztes, er bietet Augensalbe an. Also ich sagte schon, in Laodicea gab es große Fabriken, müsste man fast sagen, die also Augensalbe produzierten, weil die afrikanische Augenkrankheit war dort auch schon stark verbreitet. Und deshalb, Jesus nimmt immer das, was die Leute schon kannten und bietet es ihnen an. Ich biete euch Augensalbe an, so wie ich das euch eben gezeigt habe. Die muss ich auch ein paar Mal am Tag in mein Auge reinlassen. Und ich hoffe, sie hilft mir, sie lindert. Jesus bietet den Leuten Augensalbe an. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, er will ihnen die Sichtweise eröffnen für das Leben. Er möchte, dass sie das, was das Wichtigste ist, dass sie das erkennen, dass sie dafür einen Blick bekommen. Ich muss nicht stecken bleiben in meinen Sackgassen. Ich muss nicht stecken bleiben in meinem Versagen. Ich muss nicht immer als Ausreden irgendjemand anders herzitieren. Und das habe ich in der Suchtkrankenhilfe gelernt. Da hat fast jeder, meine Eltern sind schuld. Mein Vater ist schuld. Der Krieg war schuld. Mein Freund war schuld. Und so weiter. Immer sind es andere, die schuld sind. Das mag zum Teil stimmen. Aber wenn das immer die Ausflucht ist, der Weg in die Vergangenheit, weil andere dann beschuldigt werden, dann werden uns nie die Augen geöffnet für das, was wirklich ist, für das, was sein kann. Darum möchte uns Jesus Augensalbe verschreiben. Und er selbst spricht davon, dass in der Gemeinschaft mit ihm etwas erfahren wird, was ihr als Motto jetzt genommen habt. Werdet voll Geistes. Jesus sagt selbst, das steht im Korintherbrief und an anderer Stelle, wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann mich nicht erkennen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann mich nicht erkennen. Oder Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium der Armen. Oder ich war blind und bin jetzt sehend, weil Jesus mit den Augen meines Herzens mir die Augen meines Herzens geöffnet hat. Die Augen meines Herzens geöffnet. Augensalbe. Darum will er so Augensalbe verschreiben. Damit wir mit unseren natürlichen Augen das erkennen, was Jesus für uns getan hat. Dazu brauchen wir seinen Heiligen Geist. Und manche sprechen auch von der Salbung des Heiligen Geistes. Nun, ob man das Wort so nimmt oder nicht, das ist egal. Jesus salbt uns, schenkt uns etwas, eine Medizin, sozusagen, dass wir den Heiligen Geist erkennen, wie er wirkt in unserem Leben. Und darum dürfen wir bitten, sonst sind wir blind. Und ich hoffe, wenn meine Salbe immer wieder wirkt, dass ich dann doch besser sehe, als wenn ich gar kein Auge hätte. Jesus hat uns herausgefordert, uns aufzumachen aus der Lethargie. Wir haben alles, wir brauchen nichts. Wir sind reich beschenkt, leben in einem Land, uns geht's gut wie kaum anderen. Uns heraushebt und rausruft und sagt, das und das brauchst du. Du brauchst einen beständigen Wert für dein Leben, der bis zum Ende durchhält. Wo du sagen kannst, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe was gehabt in meinem Leben, das hält durch. Du brauchst immer wieder die Gerechtfertigung der Vergebung der Schuld, die weißen Kleider, die brauchen wir immer wieder. Wenn wir zu ihm kommen, passiert das, werden wir wieder neu eingekleidet. Und wir brauchen die Augensalbe, damit wir erkennen, was der Heilige Geist ist und was er mit uns tut, was er vorhat, welche Wege wir gehen sollen, ob richtig und falsch uns vor Augen steht. All das will der Heilige Geist uns sagen. Und das hoffe ich, dass wir das miteinander immer wieder erleben. Ich danke euch fürs Zuhören. Gott segne euch. in eurem, in der Schule, im Beruf, im Ruhestand, wo auch immer ihr seid. Und mache euch glücklich und den Wunsch immer euch brennen lassen. Heiß, siedend heiß, nicht kalt. Das ist keine gute Situation. Amen. Thank you.